Herzblut und Heilkunst. Einblicke in den Krankenhausalltag. Mit Lars Kors. Geschichten und Entwicklungen aus dem St. Marien-Hospital in Friseute. Herzhaft geschlemmt und danach plötzlich ein unangenehmes Brennen, das sich die Speiseröhre hochzieht. Sodbrennen. Jeder vierte Deutsche leidet hin und wieder darunter. Was schnell als lästiges, aber harmloses Alltagsleiden abgetan wird, kann durchaus gefährlich werden. Entzündung, Blutung bis hin zu Speiseröhrenkrebs. Leidet ein Mensch häufig unter Sodbrennen, dann kann das ein Anzeichen für eine bestehende Refluxkrankheit sein. Jetzt gibt es zwei gute Nachrichten. Wenn Sie betroffen sind, dann sind Sie nicht alleine. Darunter leiden Millionen Menschen in Deutschland. Und zweitens, das ist die beste Nachricht, es lässt sich medizinisch etwas dagegen tun. Spezialisten finden Sie hier bei uns im St. Marien-Hospital. Zwei dieser Spezialisten sind heute in Herzblut und Heilkunst zu Gast. Dr. Ralf Weise, der ärztliche Direktor und Chefarzt, sowie sein Kollege Radwan Allo. Und damit moin und willkommen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Was kann getan werden, wenn ein Patient unter der Refluxkrankheit leidet? Das ist die zentrale Frage, um die es in dieser Ausgabe gehen wird. Zuvor klären wir aber noch mit Dr. Ralf Weise, was bei der Refluxkrankheit im Körper überhaupt passiert.
Die Refluxkrankheit bedeutet, dass aus dem Magen etwas in die Speiseröhre läuft, in einem Maße, in dem das Beschwerden macht.
Wie beispielsweise Sodbrennen. Eine ganze Zeit wird vielleicht vergeblich darauf gehofft, dass sich solche Vorfälle nicht wiederholen. Leiden Patienten jedoch dauerhaft unter diesem unangenehmen brennenden Sodbrennen, Radwan Allo?
Das wird in den Schmerzen immer schlimmer. Die Leute kommen zu uns, die können kaum schlafen. Wenn man liegt, dann werden die Beschwerden meistens schlimmer. Oder die kriegen auch Hustenanfälle. Immer husten, husten, husten und die denken, das ist Lungenproblem. Und irgendwann kommt man an die Magensäure, dass die hochkommt.
Das ist schon eine Volkserkrankung und vor allen Dingen in den sogenannten zivilisierten Ländern ist das häufiger auch als jetzt zum Beispiel in vielen Bereichen in Afrika. Das hat was mit dem Bindegewebe zu tun, das hat was mit dem Lebensstil zu tun bei uns und man sagt sogar von 20-40% der Patienten oder der Bevölkerung haben Last damit. Nicht jeder muss operiert werden, aber man muss die Symptome schon ernst nehmen und zumindest diagnostizieren, was da los ist und was da passiert.
Kann das der Hausarzt denn?
Also man muss nicht immer gleich ins Krankenhaus gehen. Man kann das ambulant diagnostizieren, um zu gucken, was da vor sich geht. Das, sagen wir mal, Kardinalssymptom ist eben das Sodbrennen. Im weitesten Sinne, es brennt hinterm Brustbein. Aber dieses Brennen hinterm Brustbein muss keine Säure sein, sondern das kann auch was anderes sein. Im schlimmsten Fall, oder sagen wir mal differenzialdiagnostisch, natürlich auch das Herz. Es ist gar nicht selten, dass wir viele Patienten haben, die kommen erst zu uns, nachdem sie beim Lungenfacharzt waren, beim Kardiologen waren und durchgecheckt worden sind, bis zum geht nicht mehr, bis dann irgendwann jemand auf die Idee kommt oder gesagt hat, es ist nichts mit dem Herzen, es ist nichts mit der Lunge, weil nämlich auch asthmaähnliche Zustände und so eine Folge sein können. Oder wie Herr Allo schon gesagt hat, morgendliche Heiserkeit, dass die Säure sich nachts auf die Stimmbänder legt und so. Das sind so typische Symptome, die auch auftreten können. Es ist nicht nur das Sodbrennen. Mhm. Da kann man natürlich mal auch gerade ambulant als Hausarzt einen Test machen, indem man sagt, ich gebe mal ein Medikament, das die Säure reduziert im Magen. Wenn es dann besser wird, dann wissen wir mit großer Wahrscheinlichkeit, es ist die Säure. Okay. Wenn es nicht besser wird, spätestens dann muss man eine Diagnostik machen.
Hallo, kann man das eigentlich eingrenzen auf eine spezielle Altersgruppe oder Personengruppe, wo diese Symptome besonders häufig hervortreten?
Das betrifft eigentlich alle Gruppen. Meistens natürlich ältere Leute, aber sind viele auch junge Leute, kommen zu uns. 15 Jahre alt haben wir zuletzt auch gehabt.
Wissen Sie, ein Großteil von uns Männern neigt ja eher dazu, dann zum Arzt zu gehen, wenn es gar nicht mehr geht. Also in der Regel denkt man ja, wird schon wieder. Dann läuft sich eins wieder zurecht, würde man im Plattdeutschen sagen. Das läuft sich wieder so zurecht. Ne? Hier könnte man ja sagen, bei der Refluxkrankheit, die kommen garantiert zum Arzt, weil das halten die irgendwann nicht mehr aus.
Das stimmt, weil die werden immer mehr und mehr Tabletten nehmen. Die fangen zum Beispiel mit einer Tablette morgen oder Abend. Und dann irgendwann muss man zwei Tabletten und dann von 20 auf 40. Und irgendwann geht nicht mehr. Da muss man zum Arzt. Viele Leute auch warten, kommen auch zu spät.
Was heißt denn zu spät?
Wir sind als Chirurgen, da sagen wir, wenn die Leute früh kommen, dann kann man mit kleinen, zum Beispiel diese Hiatushernie, kleine Hernie, besser operieren, wenn die groß wird. Wenn man lange wartet, dann wird die Hernie immer größer und größer.
Wie sieht denn das eigentlich innerhalb des Körpers aus? Ist die Speiseröhre denn irgendwie schon, sag ich mal, angeätzt oder blutrot oder wie kann ich mir das vorstellen?
Da gibt es verschiedene Stadien auch. Es gibt leichte Entzündungen in Speiseröhre, weil Refluxkrankheiten oder ausgeprägt. Das ist, man sieht, dass die Speiseröhre richtig rot von ihnen. Und gibt es auch manchmal Veränderungen im Schleimhaut, wie Krebs oder.
Das Problem ist, wir haben in der Speiseröhre eine ganz andere Schleimhaut als im Magen. Und diese Schleimhaut hält die Säure nicht so gut aus. Und immer wenn was hochläuft aus dem Magen, dann verändert sich das, indem da eben Entzündungen entstehen. Und das geht so weit, dass die Zellen sich dann irgendwann verändern. Das ist eben das Problem. Das heißt, der dauernde Entzündungsreiz an der Schleimhaut im unteren Bereich der Speiseröhre sorgt dafür, dass die Zellen sich verändern. Dann findet man da plötzlich Zellen, die gehören eigentlich im Magen. Das ist eine sogenannte Metaplasie. Das ist noch kein Krebs, aber wenn Sie so wollen, ist das die Vorstufe vom Krebs. Und deswegen, wie ich anfangs gesagt habe, muss man diese Sache ernst nehmen. Also man muss schon mal eine Diagnostik machen. Ich bin immer ein Freund davon, dass am Anfang immer eine Magenspiegelung steht, damit man einmal guckt, wie die Schleimhaut aussieht, ein paar Proben nimmt und so weiter, damit man es unter Kontrolle hat. Denn diese sogenannte Metaplasie kann dann übergehen in eine sogenannte Dysplasie. Und das ist dann schon die Vorstufe zum Krebs. Diese Zellen müsste man auch entfernen, bevor daraus wirklich ein Krebs wird. Und der Krebs der Speiseröhre, der durch einen Reflux entsteht, ist eine Krebserkrankung, die auch hierzulande eher zunimmt. Und deswegen ist das noch ein Grund mehr, dass man eben diese Erkrankung, dieses Sodbrennen eben doch ernst nehmen sollte. Am Anfang ist in den häufigsten Fällen wirklich leicht zu behandeln, gegebenenfalls mit einer Operation. Aber im schlimmsten Fall, und ich behandle dieses Thema auch seit über 30 Jahren, und ich habe genug solche Fälle gesehen, im schlimmsten Fall wird daraus ein Krebs, der dann auch dazu führt, dass man die Speiseröhre entfernen muss und neuen Ersatz schaffen muss, indem man den Magen hochzieht in den Brustraum. Und das sind Rieseneingriffe, können Sie sich vorstellen, Riesenbelastung für die Patienten. Und so weit muss es aber nicht kommen, heutzutage sowieso nicht, weil man das wirklich sehr gut therapieren kann und unter Kontrolle halten kann.
Ein Patient kommt ins Krankenhaus, jetzt zu uns ins St. Marienhospital, weil er von seinem Hausarzt überwiesen wurde. Dann steht die Magenspiegelung an. Sie sagten, das ist so der erste Schritt, Dr. Weise. Wenn klar ist, Sie müssen operativ jetzt vorgehen, Herr Hallo, was sind denn die nächsten Schritte? Was machen Sie denn als erstes?
Ja, da müssen wir das weiter diagnostizieren, weil wir müssen unterscheiden, ob das Refluxkrankheiten aus der Magensäure oder andere Gründe. Zum Beispiel, man kriegt die Magenspiegelung, dann hat man Aussage, wie das aussieht. Und dann misst man, wie hoch die Säurenanteil in die Speiseröhre liegt. Über 24 Stunden. Man legt eine Sonde durch die Nase im Magen mit speziellen Sensoren, die im Magen und Speiseröhre liegen, und die kann messen, was der Unterschied in Säure zwischen Magen und Speiseröhre über 24 Stunden. Die zweite Untersuchung machen wir, das heißt auch Manometrie, dann misst man die Motilität, die Bewegung, die Speiseröhre. Obwohl gibt es verschiedene Krankheiten, auch die Hypermotilität, dass die Speiseröhre mehr bewegt, oder Hypomotilität, das langsamer bewegt als sonst. Mhm. Das ist wichtig, auch vor der Operation das zu wissen.
Die häufigste Ursache dafür, dass man Reflux hat, ist ein zu großes Loch im Zwerchfell an der Stelle, wo die Speiseröhre durch das Zwerchfell durchgeht. Das Zwerchfell ist ja eine Muskel-Sehnenplatte zwischen Brustraum und Bauchraum. Es ist unser stärkster Atemmuskel. Das heißt, wenn wir beide uns so gegenüber sitzen, atmen wir die ganze Zeit mit dem Zwerchfell. Wir ziehen das Zwerchfell runter, dadurch entsteht ein Unterdruck im Brustraum und die Luft kann einströmen. Und das machen wir 15.000 Mal am Tag. Und irgendwo muss dieses Zwerchfell ja Löcher haben, wo bestimmte Strukturen durchgehen. Eine Struktur ist die Speiseröhre. Und wenn dieses Loch zu groß ist, das ist die Veranlagung, das ist, wenn Sie so wollen, die Volkskrankheit, dass diese Lücke zu groß ist, hat was mit Bindegewebsschwäche zu tun, eben mit der Art und Weise, wie wir uns ernähren, mit der fehlenden Mobilität zum Teil und solche Dinge. Wenn diese Lücke zu groß ist, dann kann der Unterdruck vor allen Dingen im Brustraum gegenüber dem Bauchraum durch das Atmen dafür sorgen, dass wir bei jedem Atmen uns immer den Magen oder den Übergang zwischen Magen und Speiseröhre hochsaugen. Beim Ausatmen rutscht es wieder runter. Das machen Sie 15.000 Mal am Tag. Und dann können Sie sich vorstellen, dass im Laufe der Zeit und der Jahre, da ist zwar kein besonders starker Sog, aber stetiger Tropfen hüllt den Stein. Dadurch verlagert sich alles, das ganze Gewebe, der natürliche Aufhängerapparat lockert sich. Und das Ventil, das da eigentlich besteht, kann nicht mehr richtig funktionieren, weil das Ganze gelockert ist. Das Ganze geht aber so weit, dass eben Teile des Magens auch in den Brustraum sich verlagern. Im Extremfall, meistens bei älteren Leuten, ist das so, dass entweder fast total oder komplett der Magen neben dem Herzen liegt. Also der rutscht dann hoch und liegt dann neben dem Herzen. Es gibt auch Fälle, da rutschen auch andere Organe auch noch mit hoch. Und da sehen Sie also, welches Potenzial hinter diesem Sog des Brustraumes gegenüber dem Bauchraum steht.
Was bedeutet denn das fürs Herz jetzt, sage ich mal, wenn sich andere Organe weiter nach oben schieben?
Also das Herz ist relativ wenig dadurch beeinträchtigt. Patienten klagen dann eher über Luftnot. Dass sie dann sagen, wenn ich jetzt mehrere Stockwerke hochgehe, bin ich nicht mehr so belastbar, habe dann eher so eben ab und zu belastungsabhängige Luftnot und solche Dinge. Das kann schon mal auftreten. Dass das Herz wirklich Beschwerden macht, ist sehr selten. Das ist ja auch ein Prozess, der jetzt nicht von einem Tag zum anderen geht, sondern der entwickelt sich innerhalb von Monaten und Jahren, sodass auch die Lage des Herzens, es verschiebt sich halt ein bisschen nach hinten, nach vorne, nach oben. Bis das Herz wirklich in Mitleidenschaft gerät, da muss schon irgendwas ganz Extremes passieren. Das ist ganz selten der Fall. Aber wie gesagt, also Luftnot und so, das kommt schon mal vor. Und der Magen verdreht sich, wenn er hochrutscht. Wir reden dann von einem Upside-Down-Magen. Das heißt, der untere Teil ist dann oben. Und Sie können sich vorstellen, dass auch der Übergang zwischen Speiseröhre und Magen dadurch abgeknickt ist. Die Patienten, bei denen der halbe Magen oben liegt, haben auch kein Sodbrennen mehr, weil dann der Übergang so abgeknickt ist, dass aus dem Magen nichts hochläuft. Die haben aber manchmal eben auch Probleme mit dem Essen, weil dann die Speise auch von oben nicht mehr ganz so leicht in den Magen reinlaufen kann. Oder sie haben schnell ein Sättigungsgefühl, weil eben ein Teil des Magens eingeklemmt ist da oben und all solche Dinge. Das sind dann die typischen Symptome. Das sind auch Zufallsbefunde häufig, dass man bei einer Röntgenaufnahme der Lunge, um jetzt mal die Lunge zu diagnostizieren, sieht man dann plötzlich neben dem Herzen Magenanteile liegen, die dann nicht hingehören. Wie gesagt, häufig ältere Leute, 85 Jahre aufwärts. Wenn man dann fragt, was für Beschwerden sie haben und ob sie früher mal Sodbrennen hatten, dann sagen die häufig, ja, also früher hatte ich Sodbrennen, aber jetzt in den letzten Jahren nicht mehr. Das liegt dann daran, dass der Magen so hochgerutscht ist, dass der Eingang vom Magen abgeknickt ist durch das Hochrutschen des Magens und dass dann eben andere Symptome auftreten. Aber das ist eigentlich immer, wenn der Patient operabel ist, auch ein Grund für eine Operation. Und dazu muss man sagen, Sie müssen sich vorstellen, diese Lücke im Zwerchfell, die wird dann immer größer. Und die können Sie auch nicht wegtrainieren oder sowas, sondern das ist eben das Problem. Je größer diese Lücke ist zum Zeitpunkt der Operation, desto schwerer ist sie zuzukriegen. Und desto größer ist dann die Gefahr, dass auch nach der Operation diese Lücke wieder aufgeht.
Die Hoffnung der Patienten, die hier im St. Marien-Hospital Hilfe suchen, um das kräftezehrende und schmerzhafte Kapitel Refluxkrankheit hinter sich lassen zu können, sind groß.
Es gibt viele Patienten, die einfach zu uns kommen und sagen, ich habe so eine große Einschränkung der Lebensqualität. Dazu gehört ja auch, dass viele sagen, ich gehe nicht mehr aus dem Haus, ich gehe nicht mehr zu Feierlichkeiten, weil mir das Essen keinen Spaß bringt. Ich gehe nicht mehr ins Theater, weil ich dauernd aufstoßen muss. Oder auch vielleicht eher bei jüngeren Leuten problematisch. Mundgeruch ist auch, sagen wir mal, in der Partnerschaft nicht förderlich. Der Leidensdruck ist eben sehr groß, weil die Einschränkung der Lebensqualität groß ist. Und das spielt auch im Alter eine Rolle. Und auch ein 86-Jähriger kann sagen, also ich habe so eine große Einschränkung und so weiter. Ich möchte operiert werden. Ich gehe das Risiko der Operation ein. Das wird natürlich im Vorfeld immer eruiert. Und auch die Anästhesie spielt dann eine ganz entscheidende Rolle, ob der Patient operabel ist. Aber wir haben viele Patienten in dem Alter, gerade eben mit dem Thoraxmagen, bei dem also ein Anteil oder der komplette Magen hochgerutscht ist, die werden natürlich operiert, weil die haben dann zum Teil wieder andere Probleme. Die fallen häufig auch dadurch auf, dass sie eine Blutarmut haben. Und wenn man eine Blutarmut hat, dann guckt man natürlich, ob es irgendwo blutet. Dann macht man eine Magenspiegelung, eine Darmspiegelung. Und dann fällt bei diesen Patienten auf, dass der 2/3 des Magens hochgerutscht ist und dass dann an bestimmten Stellen, wo es eine Einengung der Schleimhaut gibt, Blutungen, also so kleine Mikroblutungen gibt, die dafür sorgen, dass eine Blutarmut besteht. Das alleine kann dann schon mal ein Grund, eine Indikation für eine OP sein. Sodass wir häufig diese Patienten auch operieren. Und das Risiko einer Komplikation, auch der Sterblichkeit, ist also deutlich unter 1%.
Nun haben wir bereits von Dr. Weise gehört, dass die häufigste Ursache für eine Refluxkrankheit ein zu großes Loch im Zwerchfell ist, und zwar an der Stelle, an der die Speiseröhre durch das Zwerchfell verläuft. Doch wie gehen die Chirurgen weiter vor?
Ja, es gibt schon Kunststoffnetze, mit denen wir arbeiten zum Teil, um das Zwerchfell zu stabilisieren. Aber man kann, gerade wenn der Bruch noch nicht zu groß ist, kann man den um die Speiseröhre herum einengen. Das machen wir mit Nahtmaterial, das nicht auflösbar ist, das nicht resorbierbar ist, sonst würde das Ganze wieder aufgehen. Man kann von mehreren Seiten kann man diese Lücke enger machen, sodass die Speiseröhre gerade noch bequem da durchpasst. Und wir müssen natürlich tatsächlich ein neues Ventil und eine Art Rettungsring schaffen, damit eben dieser ständige Sog von oben nicht wieder dafür sorgt, dass was hochrutscht. Und das macht man, indem man die Magenkuppel, also den Teil, der so links vom Magen ist, nimmt und um die Speiseröhre herum näht. Das ist eine Manschette, eine sogenannte Funduplicatio. Das ist auch nicht unsere Erfindung. Das gibt es seit 70 Jahren ungefähr. Das haben Kollegen von uns in New York mal vor 70 Jahren entwickelt. Und im Großen und Ganzen machen wir das, was die Kollegen damals entwickelt haben, noch nur natürlich mit besserem Equipment. Wir machen es jetzt nicht mehr durch einen offenen Schnitt. Wir machen es über eine Spiegelungstechnik. Die Patienten sind viel schneller fit natürlich als früher. Früher hat man zum Teil den Bauch aufmachen müssen und den Brustkasten, um von beiden Seiten ans Zwerchfell ranzukommen.
Und das ist jetzt minimalinvasiv?
Oder? Ja, das macht man jetzt mit 4 bis 5 kleinen Schnitten in der Bauchdecke. Und OP dauert so eine Stunde herum, plus minus 20 Minuten, je nachdem, was für einen Befund man hat. Dann wird das repariert. Das muss natürlich nach der Operation zur Ruhe kommen. Wir wollen, dass das alles gut verheilt. Und deswegen empfehlen wir dann auch über einen längeren Zeitraum eine körperliche Schonung. Da muss man sich vorstellen, wir machen ein neues Ventil zwischen Speiseröhre und Magen. Das schwillt erstmal ein bisschen an, sodass auch in der ersten Zeit nach der Operation das Essen und Trinken, sagen wir mal, muss man ein bisschen aufpassen, in den Körper hineinhorchen und lieber passierte Kost zu sich nehmen, bis dieser Schwellzustand in dem Bereich, in dem wir operiert haben, dann nachgelassen hat.
Wie häufig machen Sie denn solche Operationen?
Ja, fast jeden Tag.
Also eine, machen, mehrere?
Naja, also es ist schon so, dass wir bestimmte Tage haben, an denen wir eben Schwerpunkte operieren. Und es gibt schon eben Tage, an denen wir mal 2 solche Sachen machen oder mal 3. Wir geben auch hier in Friseute Kurse zu diesem Thema. Da kommen also auch aus dem ganzen Land auch Kollegen, die sich das Thema hier angucken und auch mit im OP stehen. Also richtige OP-Kurse geben wir dazu. Das ist schon ein Schwerpunkt für Friseute auch.
Anschluss an eine Refluxoperation bleiben die Patienten in aller Regel noch 2 bis 3 Tage bei uns im St. Marien-Hospital. Dann kehren sie zurück. Und zwar in ein Leben mit einer neuen oder zurückgewonnenen Lebensqualität. Allerdings sollten Patienten achtsam mit sich sein, Radwan Alo.
Ach, OP ist wichtig, sagen wir, in der Zeit von 6 Wochen. Das muss man nicht vertragen. Vermeiden von Husten und Niesen, weil das zieht alles dem Magen hoch Richtung Brust. Wenn das die erste Zeit passiert, das kann das, die, was im OP gemacht wird, die Nähte, das ist alles aufreißen und das wieder hochrutscht. Und dann hat man ein anderes Problem. Deswegen sagen wir immer, die erste Zeit nach der Operation muss man aufpassen. Und dann kann man langsam jetzt wieder normal leben. Normal essen, trinken, körperliche Belastung. Aber die erste Zeit ist die wichtige Zeit.
Gehe ich denn das Risiko ein, Herr Dr. Weise, dass ich nach einer solchen OP jemals wieder Refluxprobleme bekomme oder einmal jetzt geheilt für alle Zeiten habe ich Ruhe?
Es ist ja ein Weichteilbruch, wie ich den auch an anderen Stellen des Körpers haben kann. Zum Beispiel in der Leistenregion. Also ein Leistenbruch ist ja relativ häufig, ein Bauchnabelbruch ist relativ häufig. Und im oberen Bereich des Bauches ist eben am Zwerchfell diese Stelle, die eben eine gewisse Neigung hat dazu, dass es da ein Problem gibt. So von der, sagen wir mal, Ursache her ist das alles das Gleiche. Wenn ich jetzt eine Leiste operiere, dann sehe ich da ein Loch, mache da ein Kunststoffnetz davor und die Sache ist mit über 99% sicher und da passiert nichts mehr. Das kann ich am Zwerchfell natürlich nicht machen, weil da die Speiseröhre durchgeht. Und ich habe da oben eben durch diese Druckunterschiede und durch die Dynamik des Zwerchfells eben viel mehr Bewegung drin. Und deswegen haben wir im Vergleich zu den 1% Risiko, dass in der Leiste oder unter 1%, dass da mal wieder ein Bruch entstehen kann, am Zwerchfell oben eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass auch das Zwerchfell sich mal wieder dehnen kann und dass da mal wieder Sodbrennen entsteht. Das hängt eben auch davon ab, was in den ersten 6 Wochen passiert. Und maßgeblich hängt es davon ab, wie groß ist der Bruch zum Zeitpunkt der Operation. Das heißt, wenn ich einen kleinen Bruch habe, wir sprechen immer von einem Bruch, der kleiner als 3 cm im Durchmesser ist ungefähr, dann habe ich etwa eine Wahrscheinlichkeit von 5-8%, dass die Patienten später wieder Sodbrennen kriegen. Ist auch zu viel für das, was wir machen. Nur aufgrund der anatomischen Strukturen und Besonderheiten da oben kann ich das nicht ändern. Wenn ich aber einen großen Bruch habe und Teile des Magens schon hochgerutscht sind, dann habe ich schnell auch eine Wahrscheinlichkeit von über 20, 30 bis 40% beim Thoraxmagen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das wieder sich dehnen kann und später wieder ein Sodbrennen entsteht. Also haben wir es natürlich ganz gerne, wenn die Patienten relativ frühzeitig kommen, weil wir dann die besseren Langzeitergebnisse haben.
Vielen Dank unseren beiden Experten aus der Viszeralchirurgie, Dr. Ralf Weise und Radwan Allo. Wenn Sie mehr zum Thema Refluxkrankheit erfahren oder auch eigene Erlebnisse und Erfahrungen mit Dr. Ralf Weise und Radwan Allo teilen und sich daraus ergebende Fragen vielleicht auch klären möchten, dann haben Sie im Juni dazu Gelegenheit.
Ja, das ist eine Patienteninformationsveranstaltung zu diesem Thema und wir wollen unsere Patienten in unserem Einzugsgebiet eben nochmal auf den neuesten Stand bringen, was den Stellenwert dieser Erkrankung und die Behandlungsmöglichkeiten und die Diagnostik angeht. Im Grunde so, wie wir es hier auch schon so ein bisschen skizziert haben, nur dann eben auch mit Ton und Bild, wie man so schön sagt. Und auch die Möglichkeiten, dass wir zur Verfügung stehen für Fragen. Also hier bei uns im St. Elisabeth-Haus im Forum findet das Ganze statt, 18 Uhr. Am 18. Juni.
Einen Mittwochabend. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Genauso auch die Bürgerhospitalstiftung.
Wir haben 17 Stifter gefunden, aus dem Unternehmensbereich, auch von Bürgern aus der Seite. Und damit konnten wir starten.
Und zwar vor nunmehr 4 Jahren. Georg Littmate war das, der Vorsitzende des Stiftungsrates. Die Bürgerhospitalstiftung verfolgt das Ziel, die medizinische Grundversorgung hier in der Eisenstadt Friseute und der umliegenden Region langfristig zu sichern und weiterzuentwickeln. Im Mittelpunkt dabei steht das St. Marien-Hospital als zentrales Element der regionalen Gesundheitsversorgung. Die Bürgerhospitalstiftung sammelt hierfür Spenden, erhält auch Erbschaften, tritt auch öffentlich in Erscheinung. Nur ein Beispiel. Die Erlöse des alljährlichen Adventskalenderverkaufs des HGV Friseute, des Handels- und Gewerbevereins, kommen der Bürgerhospitalstiftung zugute. Am Freitag, den 27. Juni, lädt die Bürgerhospitalstiftung ab 19.30 Uhr ins Friseuter Kulturzentrum Alte Wassermühle zu einer kulinarischen Weinprobe unter dem Motto Wein und Tapas. Sie können sich dort durch 8 verschiedene Weiß- und Rotweine probieren, haben 15 unterschiedliche Köstlichkeiten vor sich, allesamt zum Sattessen. Platzkarten gibt es in der Buchhandlung HB Schepers. Jetzt also schon mal vormerken, Freitag, 27. Juni, 19.30 Uhr, Kulturzentrum Alte Wassermühle in Friseute, Wein und Tapas. Mit Ihrem Besuch tun Sie gleich zweimal Gutes, nämlich einmal der Bürgerhospitalstiftung und zweitens sich selbst. Damit genug für heute. Wenn Sie mögen und nichts dazwischen kommt, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, uns allen eine gute Zeit. Ich bin Lars Kors. Das war der Podcast Herzblut und Heilkunst. Einblicke in den Krankenhausalltag, Geschichten und Entwicklungen aus dem St. Marien-Hospital in Friseute. Jede Woche neu. Am besten gleich kostenlos abonnieren und keine neue Folge mehr verpassen. Bis nächsten Freitag also. Wir hören uns.